Die Region wird gerne als Bergkarabach bezeichnet, wenn es darum in der Presse geht. Und ganz konkret stehen sich hier Armenien und Aserbaidschan in Interessensgegensätzen entgegen. Und genau über diesen Konflikt möchte ich nun sprechen mit Leyla. Sie ist Referentin bei der Deutschen Friedensgesellschaft und Vereinigung der KriegsdienstverweigerInnen. Im Wesentlichen ist vielleicht das Spannende so in dieser Region zwischen Armenien und Aserbaidschan, was als Bergkarabach bezeichnet wird. Gab es jetzt wieder bewaffnete Auseinandersetzungen, Kriegsführung, wie genau das aussieht, da können wir genau gleich darauf eingehen. Vielleicht vorher noch so als Kontext, diese Region hat sich tatsächlich auch selber unabhängig erklärt, schon vor vielen Jahren, damals unter dem Namen Republik Bergkarabach, aber inzwischen seit 2017 nennt es sich Republik Artsach und ist allerdings umstritten, denn diese Unabhängigkeit ist noch nicht von irgendeinem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen anerkannt und es kommt immer wieder in regelmäßigen Abständen zur Auseinandersetzung und Krieg, zuletzt erst 2020 und jetzt erst vor ein paar Wochen wieder. Was ist denn eigentlich der konkrete Auslöser, warum um diese Region so gekämpft wird?
Das geht, wie du ja auch schon gesagt hast, eigentlich zurück noch zu Sowjetzeiten. Und das ist tatsächlich einer der Konflikte derzeit, die am längsten andauernd im postsowjetischen Eurasien. Und angefangen hat das eigentlich in der Sowjetunion, also Ende der 80er Jahre, wo man in der Sowjetunion von der armenischen sozialistischen Sowjetrepublik, also einer separatistischen Bewegung quasi innerhalb der Sowjetunion gesprochen hat, flammte dieser Krieg langsam auf um Bergkarabach, um Nagorno-Karabach. Das ist eigentlich so der Name, den man, glaube ich, häufiger auch findet. Das ist ein Gebiet, das mehrheitlich armenisch, also von ethnischen armenischen Personen besiedelt ist, innerhalb der aserbaidschanischen damaligen Republik, quasi innerhalb von der Sowjetunion. Und die armenische Bevölkerung, die eben in Bergkarabach seither lebt, hat die Unabhängigkeit verlangt. Also wollte von Aserbaidschan in dem Kontext unabhängig werden und muss seitdem quasi versuchen, sich gegen die Übergriffe zu wehren. Und wir sprechen halt bei Nagorno-Karabach eben von einer Bevölkerung, also von einer ethnisch-armenischen Bevölkerung, die letztendlich einfach den Anspruch nach Selbstverwaltung und Selbstbestimmung hat, was eben dann aber durch unterschiedliche geopolitische Situationen und eben durch die Rolle von Aserbaidschan in diesem Konflikt nicht so richtig funktioniert und abgelehnt wird. Wie gerade gesagt, dass das so Ende der 80er Jahre angefangen hat, also 1988, kurz vor dem Fall der Sowjetunion, haben die Menschen, die in Nagorno-Karabach gelebt haben, quasi verlangt oder danach gestrebt, dass das autonome Gebiet von Nagorno-Karabach verlegt wird. Vom sowjetischen Aserbaidschan damals eben nach Armenien. Dann ist die Sowjetunion zusammengebrochen und man kann da natürlich dann auch wieder von einem gewissen Machtvakuum sprechen. Also wir haben da Spannungen, die dann halt eben zum Krieg geführt haben. 1994 wurden diese Kämpfe dann mehr oder weniger eingestellt und die Region Nagorno-Karabach und die 7 angrenzenden Bezirke, von denen man eben auch heute sehr viel spricht, weil die jetzt momentan von Aserbaidschan kontrolliert werden wieder, wurden dann eben von den armenischen Streitkräften und von der armenischen Bevölkerung kontrolliert und verwaltet. Und genau, ich glaube, was hier einfach so der wichtige Punkt ist, ist wirklich, dass man immer wieder darauf eingeht. Das ist nämlich auch etwas, was oft in der Berichterstattung untergeht, meiner Wahrnehmung nach, dass es hier wirklich einfach um eine Bevölkerung geht, um die armenische Bevölkerung, die die Bestrebungen hat, sich selbst zu verwalten und unabhängig sein möchte und insbesondere eben von Aserbaidschan unabhängig sein möchte. Und wenn man sich die heutige Situation anschaut, kann man natürlich Aserbaidschan auch nochmal in den Kontext packen, gemeinsam eben auch mit der engen Zusammenarbeit mit der Türkei, dass es sich hier auch um Bestrebungen des Pan-Turkanismus handelt. Also wir haben hier diese Staaten, die Türkei und Aserbaidschan, die letztendlich von Diktatoren regiert werden, autoritäre Regime, die die Bestrebung haben, sich weiter auszubreiten. Wir haben hier Präsident Erdogan, der öfters mal davon spricht, dass er die alten osmanischen Bestrebungen quasi wieder aufgreifen möchte. Und Aserbaidschan passt da eben auch sehr gut mit rein, weil dieser Diskurs von Aserbaidschan auch mit aufgegriffen wird. Man sieht ja also wirklich so diese Machtbalance letztendentlich. Und das ist eine sehr angespannte, gefährliche Situation ist für die Menschen vor Ort. Jetzt hast du geredet, ich mache mal kurz eine Pause, damit du weiter darauf eingehen kannst.
Ja, ich würde aber auch gleich nochmal zurückkommen zu diesem geopolitischen Kontext und auch zu diesen Diskursmustern, die praktisch in diesem Konflikt auftauchen. Aber vielleicht ist vorher nochmal kurz wichtig zu schauen, was da jetzt eigentlich die vergangenen Wochen genau passiert ist. Weil wenn natürlich in den Nachrichten irgendwie steht, so Kriegsausbruch, ist natürlich auch die Frage so, was bedeutet das vor Ort konkret? Sind da Armeen gegeneinander aufmarschiert oder handelt es sich dann doch eher um so Grenzscharmützel, wie man es zwischen der indischen und chinesischen chinesischen Grenze sehr gewöhnt ist eigentlich. Also vielleicht kannst du kurz noch beschreiben, so wie dieser Krieg vor Ort dann tatsächlich auch aussieht und sich auch auf die Bevölkerung auswirkt.
Genau, also dieser Ausbruch zwischen, oder ja, dieser Angriffskrieg letztendlich, ne, also der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, ich finde hier eben auch die Betonung auf Angriffskrieg einfach nochmal sehr wichtig, seitens Aserbaidschan auf armenischem Boden hat am 13. September angefangen. Wir haben da Angriffe auf die Region Nagorno-Karabach gesehen, aber halt eben auch nicht nur Nagorno-Karabach, sondern auch auf armenischem Boden, was jetzt nochmal so eine neue, ich nenne es jetzt mal Eskalationsstufe hier auch ist, weil tatsächlich eben auch armenischer Boden getroffen wurde, was beispielsweise 2020, als der Konflikt auch einer seiner Höhepunkte hatte, so noch nicht der Fall war. Das heißt, es gab Angriffe, Artillerieangriffe seitens der aserbaidschanischen Armee. Es gab Zusammenstöße zwischen armenischen Streitkräften und aserbaidschanischen Streitkräften, insbesondere in der Grenzregion. Und genau, diese jüngsten Kämpfe gingen eben auch über die Enklave Nagorno-Karabach hinaus. Und wir haben hier nach einer sehr langen Zeit letztendlich wieder eine sehr angespannte Situation in der Grenze, also an den Grenzen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und diese Situation ist natürlich immer angespannt gewesen. Ne? Man muss auch wirklich dazu sagen, dass es nach 2020, wo es eben auch einer der tödlichsten Kämpfe gab oder auch einfach einer der tödlichsten Höhepunkte des Konflikts, dass es seitdem kein Abkommen in der Hinsicht gibt, kein Friedensabkommen, sondern dass es halt wirklich in erster Linie sich einfach nur um einen Waffenstillstand handelt. Und dieser Waffenstillstand, ne, so wie man das auch aus anderen Kontexten kennt, ist letztendlich trotzdem noch eine sehr angespannte Situation. Und das ist jetzt eben gerade wieder eskaliert. Und Aserbaidschan hat beschlossen, Armenien und Nagorno-Karabach nochmal anzugreifen. Und es gibt natürlich in diesem Konflikt auch wieder die große Frage von, ne, Informationen, welche Informationen werden aufgegriffen, wie wird überhaupt der Beginn dieses Angriffskriegs vermittelt und wie das auch so oft ist, wird jetzt in dieser Situation seitens Aserbaidschans gesagt, es gab Angriffe und Provokationen seitens armenischer Streitkräfte und dass die armenische Seite diesen Waffenstillstand unterbrochen hat und dass Aserbaidschan mit diesem Angriff scheinbar nur reagiert. Was eben auch etwas ist, was oft aufgegriffen wird von westlichen Medien. Und ich finde, da muss man eben auch nochmal so ein bisschen drauf schauen, wie Informationen weitergeleitet werden und dass man diesen Konflikt jetzt nicht nur runterbricht zu, es gibt da jetzt wieder Probleme zwischen zwei Militär quasi an der Grenzregion, sondern sich auch wirklich nochmal genauer anschaut, was genau ist da passiert und wo kriegt man seine Informationen her. Genau. Das finde ich an der Stelle einfach nochmal wichtig zu sagen.
Ja, dieses genaue Anschauen ist auch etwas, was wir ja jetzt versuchen ein bisschen zu machen. Und eine von diesen Sachen, die dann häufig auch in diesen Berichten auftauchen, ist praktisch auf der einen Seite eine Reduktion des Konflikts auf religiöse Zugehörigkeiten. Und es ist ja tatsächlich so, dass unter der Sowjetunion beide Regionen irgendwie einfach pauschal als Tatarengebiete zusammengeworfen wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Spielt religiöse Auseinandersetzung oder Differenzen da tatsächlich eine Rolle?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei der Frage um die religiösen Faktoren in diesem Konflikt, also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Natürlich haben wir jetzt in Aserbaidschan in erster Linie muslimische, also größtenteils eine muslimische Bevölkerung bei den ethnischen Aseris. Und das ist eben in Armenien und Nagorno-Karabach so nicht der Fall. Ich denke, was man sagen kann, ist natürlich, also wenn man sich anguckt, welche Länder hier gerade mit welchen Ländern kooperieren. Also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass es zwischen Aserbaidschan und der Türkei diese, wie sie es selber auch gerne nennen, diese Brüderschaft gibt und diese gemeinsamen Bestrebungen nach einem größeren Reich etc. Und da spielt natürlich die Rolle von Religion und eben so diese, also ne, dass da in erster Linie in beiden Ländern sehr viele muslimische Menschen leben, eine sehr große Rolle. Und das spielt ja natürlich auch eine Rolle, wenn es darum geht, wie die Bevölkerung auf beiden Seiten oder insbesondere jetzt in dem Fall von Aserbaidschan diesen Konflikt auch unterstützt. Also ich denke, dass man den Faktor von Religion nicht rauslassen kann. Trotzdem finde ich jetzt einfach, dass ich nicht unbedingt so eine Analyse machen würde, wenn es um Religion als Faktor geht in diesem Grund. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass solche Zustände natürlich immer eine Rolle spielen, insbesondere wenn es eben auch um den Diskurs geht, der dann innerhalb einer Bevölkerung gestreut wird, wenn die Regierung eben versucht, auch Unterstützung seitens der Bevölkerung zu bekommen. Also auch so diese Kreierung von Feindbildern letztendlich, was in solchen Konflikten ja natürlich auch eine Rolle spielt. Ich denke, da kann man schon sagen, dass die religiöse Zugehörigkeit in gewisser Maße eine Rolle spielt.
Einer der Gründe, warum ich das anbringe, ist, weil ja tatsächlich auch in dem Kontext immer wieder auch von ethnischen Säuberungen oder gar Genozid gesprochen wird. Und wenn wir jetzt zurückgucken auf die Geschichte Armenien-Türkei, gibt es ja auch schon einen ganz klaren Fall eines Genozids an den Armenierinnen. Spielt es da vielleicht tatsächlich einfach mit rein, warum auch die Türkei sich eindeutig auf die Seite von Aserbaidschan stellt, dass es hier immer noch um praktisch ja die osmanischen Durchsetzung, Vorherrschaft gegenüber auch einer armenisch imaginierten Volkszugehörigkeit geht?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke mir, es gibt sehr viele Gründe, warum die Türkei sich Aserbaidschan ausgesucht hat. Ne? Also in erster Linie, als sehr engen Partner ausgesucht hat, in erster Linie muss man hier natürlich auch den ganzen Kontext um Energie thematisieren, dass Aserbaidschan einfach sehr viele Rohstoffe hat und das, was ich vorhin eben auch erwähnt habe, eben diese gemeinsamen Bestrebungen, also Islam quasi auch als verbindender Faktor und die gemeinsamen Bestrebungen in der Region, sich weiter auszuweiten und mehr zu Regionalmächten zu werden. Und genau, letztendlich der Genozid 1914, 1915 an der armenischen Bevölkerung, der ja bis heute komplett, ich schicke gerade das deutsche Wort dazu, aber der komplett abgelehnt wird quasi, beziehungsweise nicht anerkannt wird. Und wo ja letztendlich seitens der Türkei immer noch gesagt wird, dass das einfach nur erfunden ist und dass das so alles überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und das hat natürlich, wenn man eben historisch zurückblickt in Zeiten zum Osmanischen Reich, das hat religiöse Gründe, das hat vor allem aber auch Gründe, dass es damals im Osmanischen Reich sehr viele Bevölkerungen gab, ethnische Zugehörigkeit, religiöse Zugehörigkeit, die ab einem gewissen Zeitpunkt Bestrebungen eben auch hatten, sich unabhängig zu machen und nicht mehr unter diesem imperialistischen Kontext, in dem sie unglaublich marginalisiert gelebt haben, also sich davon befreien wollten. Und das natürlich dann auch schon damals im Osmanischen Reich ein Dorn im Auge war und jetzt nach wie vor eben im türkischen Kontext auch, beziehungsweise im aserbaidschanischen Kontext. Ich denke, was hier eben auch nochmal eine Rolle spielt, ist auch einfach, wenn man sich die Situation in beiden Ländern anschaut, also wir haben hier in beiden Ländern, ich rede jetzt von der Türkei und von Aserbaidschan, Diktatoren, also autoritäre Regime. Und autoritäre Regime leben letztendlich auch davon, dass sie Feindbilder aufrechterhalten. Ganz oft, und das sieht man gerade vor allem mit Blick auf die Türkei, um auch von innerpolitischen oder wirtschaftlichen Missständen, nenne ich das jetzt mal, abzulenken. Und da spielt natürlich die Situation mit Armenien auch rein. Die Türkei spielt sich jetzt auf als Retter der muslimischen Gemeinschaft in dem Raum, als Retter Aserbaidschans, indem sie eben dieses Feindbild von Armenien aufrechterhalten. Und das funktioniert leider in breiten Teilen der Gesellschaft sehr gut, dass man sagt, hier hat man jetzt wieder die mächtige Türkei, die ein anderes Land unterstützt, um die bösen Armenierinnen zu unterdrücken.
Jetzt hat in diesem Kontext Russland ja die Waffenruhe verhandelt, die eine Woche lang galt und jetzt kurz vorm Wochenende wieder so zu bröseln begann. Und gleichzeitig, gerade fiel schon das Wort Energiepolitik, ist Aserbaidschan einer der PartnerInnen von Deutschland, was den Bezug von Gas potenziell angeht. Irgendwie kommen hier jetzt sehr, sehr viele verschiedene Länder ins Spiel, die anhand von anderen Konflikten ja auch so gerade aneinander geraten. Wie ist da die Rolle praktisch jetzt vielleicht erstmal von Russland zu bewerten als praktisch Vermittler zwischen Armenien und Aserbaidschan, weil ja eigentlich durchaus davon auszugehen wäre, dass Russland sich einfach auf die Seite von Aserbaidschan schlagen könnte und zusammen mit der Türkei das Problem einseitig lösen könnte?
Genau, um die Frage zu beantworten, vielleicht muss man sich auch so die, ich nenne es jetzt mal ambivalenten Beziehungen zwischen Russland und der Türkei anschauen. Also wir reden hier von zwei Ländern, die oft bei bestimmten Themen zusammenkommen und dann auch ähnliche Positionen haben, sage ich jetzt mal, aber dann eben auch, vor allem, wenn man sich unterschiedliche Konflikte angeht, letztendlich auch sich sehr gegenüberstehen regional players, wie man im Englischen sagt, ne? Also so Regionalmächte. Und Russland hat in diesem Konflikt sowieso eine sehr interessante Position. Also wenn man jetzt hier sich mal den Rüstungskontext zu diesem Konflikt auch anschaut, haben wir seitens der Türkei natürlich die Rüstungsexporte nach Aserbaidschan, also das war ja auch 2020 ein ganz großer Punkt, dass eben gesagt wird, Aserbaidschan hätte diesen Konflikt nicht gewonnen, hätte Türkei nicht massenweise türkische Drohnen, die Bayraktar-Drohnen, dahin geschickt. Und Russland hat Armenien militärisch unterstützt. Gleichzeitig ist Russland aber tatsächlich auch einer der größeren Rüstungsexporteure nach Aserbaidschan. Also man sieht hier, dass natürlich Russlands Interesse, Armenien zu unterstützen, jetzt nicht, weil da eine große Sympathie gegenüber armenischen Menschen besteht, sondern das sind letztendlich wieder wirtschaftliche und vor allem auch geopolitische Motivationen dahinter. Man kann da tatsächlich letztendlich wieder über so einen Stellvertretungskrieg, da ist eigentlich so das falsche Wort, aber letztendlich um die Gegenüberstellung von zwei Regionalmächten reden. Also dass hier Nagorno-Karabach und Armenien auch nochmal als Playground genommen werden von Russland und der Türkei, um da quasi ihren Einfluss einzusetzen und zu schauen, wer da quasi als Sieger, Siegerin aus der ganzen Geschichte rausgeht. Genau, und bei der ganzen Energiefrage ist natürlich auch so, dass Russland und Aserbaidschan in der Hinsicht in gewisser Weise auch Konkurrenten sind, wenn man sich den Energiemarkt anschaut. Also das war jetzt auch schon vor Beginn des Angriffskriegs im Februar der Fall und hat sich jetzt auch nochmal intensiviert. Also wir sehen, dass die EU jetzt Aserbaidschan als einen der Hauptgaslieferanten, in der Situation sich befindet, Aserbaidschan als einer der Hauptgaslieferanten auszubauen. Im Juli war Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin von der Europäischen Kommission, ist in Aserbaidschan und hat da den Deal mit Aliyev, also dem Präsidenten Aserbaidschans, geschlossen. Das heißt, diese ganze Gasfrage spielt natürlich auch mit rein, auf welcher Seite sich Russland gerade wieder befindet, weil letztendlich die Situation auch ist, wenn Aserbaidschan dann Nummer 1 Gaslieferant, sage ich mal, ist von den meisten europäischen Staaten, hat Russland ja auch ein bisschen weniger diesen Druck, den er ja momentan benutzt auf die EU und auf Europa mit dem Exportstopp von Gaslieferungen etc.
Jetzt ist natürlich auch die Situation etwas gemein, weil Gaslieferungen von Russland zu akzeptieren ist aus der einen Diktatur, die gerade einen Angriffskrieg führt, und Aserbaidschan wäre jetzt die nächste Diktatur, die einen Angriffskrieg führt. Gibt es da einen sinnvollen Umgang, wie die EU und vielleicht auch die Bundesrepublik in dem Kontext agieren könnte, um praktisch diese Völkerrechtsverletzungen und die Menschenrechtsverletzungen in dem Gebiet angemessen anzugehen, in dem Kontext von auch Energiepolitik?
Ja, dazu würde ich sagen, dass der erste konsequente Schritt ja tatsächlich erstmal wäre, dass die Bundesregierung überhaupt Position bezieht zu dem völkerrechtswidrigen Angriff Aserbaidschans auf Armenien. Da hält sich die Bundesregierung gerade, wie auch bei ganz vielen anderen Konflikten, also sehen wir auch bei der kurdischen Bevölkerung und der Türkei und den Angriffen seitens der Türkei, dass die Bundesregierung sich aus Eigeninteressengründen sehr zurückhält mit einer Verurteilung, mit einer offenen Position dazu. Also es wird ja seitens der Bundesregierung, ich meine, dass das Annalena Baerbock letzte Woche war, gesagt, dass man ja noch gar nicht so sicher sagen kann, was da gerade die Situation ist, und da ist fehlende Transparenz und man müsste das jetzt erstmal beobachten und unabhängige Beobachterinnen in die Region schicken. Also das sind alles so diese Mittel, sage ich mal, um davon abzusehen, zu sehr Aserbaidschan in dem Kontext und vor allem auch die Türkei zu verärgern, weil man einfach abhängig ist momentan von der Situation und natürlich halt auch innerhalb Europas diesen Druck hat. Ne? Das ist jetzt die ganz große Frage, wie wird das eigentlich weitergehen in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren beim Thema Gas. Und in den Augen der EU war jetzt Aserbaidschan erstmal so das kleinere Übel. Und das wird jetzt, denke ich, auch mal, also dieser Diskurs wird, denke ich, jetzt auch mal einfach beibehalten, weil diese Abhängigkeit letztendlich da ist. Und ich finde, dass man da halt einfach nur wieder darauf eingehen sollte, zu sagen, wie die EU in der Hinsicht auf Deutschland überhaupt nicht davor abschreckt, auf Kuschelkurs zu gehen mit autoritären Regimen, wenn es um die eigenen Interessen geht, und gleichzeitig sich aber als werteorientierte Union oder als werteorientierte Bundesregierung hinstellt. Also dieser Widerspruch. Also da müsste die Bundesregierung erstmal natürlich etwas machen und sich da offen positionieren. Und das fehlt jetzt gerade einfach, weil man, denke ich, nicht weiß, wie man das sonst lösen kann. Und das geht letztendlich auf die Kosten von der Bevölkerung vor Ort. Das ist der Fall bei den Kurdinnen, das ist der Fall bei den Armenierinnen. Ja, da macht man die Augen zu vor Blutvergießen, vor Diktatoren, wenn es um die eigenen Interessen geht. Und inwiefern jetzt die EU in Deutschland sich alternative Wege ausdenken kann, also da bin ich keine Expertin dazu. Ich denke, ein erster Schritt wäre halt, wie gesagt, einfach mal offen zu sagen, was gerade Phase ist, und das ist bis jetzt nicht passiert.
Um überhaupt praktisch den internationalen Spielraum zu eröffnen, dass darüber diskutiert werden kann, ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Aspekt. Ich würde da noch eine letzte Frage praktisch nachschieben, weil es ja tatsächlich auch Regionalmächte, Regionalkonflikt, so ganz konkret für die Menschen vor Ort wäre es ja sinnvoll, wenn Frieden herrscht, um überhaupt eine friedliche Lösung finden zu können und auch selber weiterleben zu können mit Bewahrung der Menschenrechte. Gibt es da irgendeine Perspektive lokal, dass eine Waffenruhe auch mal wieder Bestand haben könnte und es nicht immer wieder zu neuen Konflikten kommt? Oder ist es komplett abhängig von internationaler politischer Drucksituation?
Also ich denke, das kann man gar nicht schwarz-weiß so betrachten. Ich denke beides. Also natürlich spielt so der internationale Kontext hier eine ganz große Rolle. Geht es tatsächlich letztendlich auch um Finanzflüsse, wenn man das mal so ausdrücken möchte, oder generell welche andere Länder unterstützen. Also wir haben Aserbaidschan, die sich zusammengetan haben mit der Türkei. Das wird jetzt natürlich auch erstmal so beibehalten. Und solange die Türkei auch Aserbaidschan im Nacken sitzt, sage ich jetzt mal, wird das schwierig, langfristig gesehen ein Friedensabkommen vereinbaren. Und die Frage ist natürlich auch, was bedeutet Friedensabkommen in dieser Region? Also es geht hier, wie ich ja auch schon vorhin in so einer Einleitung ein bisschen meinte, um die Selbstbestimmung einer Bevölkerung, die seit Jahrzehnten in dieser Region lebt und unabhängig von den ganzen Kontexten um sie herum einfach ein selbstverwaltetes Leben führen möchte. Und Kontext von Selbstverwaltung und Selbstbestimmung ist im internationalen, in der internationalen Arena, sage ich mal, ja sowieso immer ein schwieriger Punkt. Also man bräuchte da wirklich Unterstützung aus anderen Ländern, aber auch gar nicht nur von Ländern, sondern auch Unterstützung von anderen Bevölkerungen, anderen Bewegungen, sage ich jetzt mal, Unabhängigkeitsbewegungen, dass die Leute vor Ort ein bisschen mehr, genau, die Möglichkeiten haben, quasi auch das auszubauen. Ich finde es schwierig, so eine Prognose zu stellen, wenn es um den Frieden geht. Ich denke, diese Situation wird angespannt bleiben. Und solange man eben jetzt vor allem auch im türkischen, also im Beispiel von der Türkei, nicht endlich mal anfängt, also vor allem auch seitens der Bundesregierung und der EU, bestimmte Kriege, bestimmte Situationen zu verurteilen und da eventuell eben auch mit Sanktionen etc. zu arbeiten, wird das sehr schwierig, weil das so eine Situation ist, wo quasi der Einfluss von dem einen Land auf das andere Land einwirkt und das letztendlich überhaupt nicht zugunsten der Bevölkerung, in dem Fall Nagorno-Karabachs, kommt, weil da ganz viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen. Deshalb finde ich die Frage schwierig. Bleibt natürlich zu hoffen, dass das irgendwann so der Fall sein wird. Momentan sieht es aber einfach nicht so gut aus, vor allem wenn man sich eben anschaut, an welchem Punkt dieses Konfliktes wir sind. Also wir reden immer noch von einem Konflikt, wo jetzt nach 2 Wochen, nachdem das losgegangen ist, immer noch darüber gesprochen wird, wer diesen Krieg eigentlich angefangen hat. Also ja, ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Genau.